1. Die Startphase. Ein gemeinsames Verständnis entwickeln. Ein institutioneller Aufarbeitungsprozess kann auf verschiedene Weisen beginnen. Meist liegt ihm eine der beiden folgenden Konstellationen zugrunde. Entweder fordern Betroffene die Aufarbeitung ein oder die Institution selbst initiiert den Prozess. Diese Unterscheidung ist wichtig, da sich daraus unterschiedliche Dynamiken und Machtverhältnisse ergeben. In beiden Fällen ist es entscheidend, dass in der Konzeptionsphase vor dem offiziellen Beginn des Aufarbeitungsprozesses Rahmenbedingungen geschaffen werden, die Vertrauen ermöglichen und die Bedürfnisse aller Beteiligten, insbesondere der Betroffenen, berücksichtigen. Sonst besteht die Gefahr, dass der Prozess als Alibi-Veranstaltung wahrgenommen wird oder gar scheitert. 1.1. Begriffe klären. In der Auseinandersetzung mit sexualisierter Gewalt werden verschiedene Ebenen und Formen der Aufarbeitung und Aufklärung unterschieden. Individuelle Aufarbeitung bezieht sich auf die persönliche Auseinandersetzung eines Menschen mit dem erlebten Unrecht und der widerfahrenen Gewalt. Dies umfasst beispielsweise Gespräche im privaten Umfeld, therapeutische Verarbeitung, das Erzählen der eigenen Geschichte oder auch das Beantragen von Entschädigungen. Ziel ist es, das eigene Erleben zu verstehen, zu verarbeiten und gegebenenfalls Anerkennung zu erfahren. Die individuelle Aufarbeitung ist jedoch oft darauf angewiesen, dass Institutionen oder die Gesellschaft sie unterstützen. Sie stößt an ihre Grenzen, wenn diese sich verweigern und keine entsprechenden Angebote und Hilfssysteme vorhalten. Aufarbeitungsstudien sind wissenschaftliche Untersuchungen, Gutachten unterschiedlicher Fachrichtungen oder Berichte einer unabhängigen Aufarbeitungskommission. Sie analysieren systematisch Fälle, Strukturen und Dynamiken sexualisierter Gewalt und berücksichtigen dabei auch vermittelte Glaubenssätze und Regelwerke in Institutionen. Sie zielen darauf ab, über individuelle Erfahrungen hinaus Muster und Ursachen zu erkennen, die in Institutionen oder gesellschaftlichen Kontexten Missbrauch ermöglicht oder begünstigt haben. Solche Studien sollen eine unabhängige, faktenbasierte Grundlage dafür schaffen, verübte Gewalt und Unrecht aufzudecken und Präventionsstrategien zu entwickeln. Institutionelle Aufarbeitung meint die strukturierte Auseinandersetzung einer Institution, etwa einer Schule, einer Kirche, eines Ordens oder eines Vereins mit Fällen sexualisierter Gewalt in ihren Reihen. Hier werden nicht nur einzelne Vorfälle betrachtet, sondern es wird auch untersucht, welche Strukturen haben die Übergriffe begünstigt. Wer in der Institution trägt Verantwortung? Wie sind Institutionsmitarbeitende mit Betroffenen und TäterInnen umgegangen? Wer hat vertuscht oder weggeschaut? Ziel ist es, dass die Institution und ihre Mitarbeitenden Verantwortung übernehmen, Lehren ziehen, Strukturen verändern und bessere Mechanismen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen implementieren. Gesellschaftliche Aufarbeitung geht über die Aufarbeitung in Institutionen hinaus. Sie bezieht sich auf gesellschaftliche Bedingungen, die Missbrauch ermöglichen oder dessen Aufdeckung erschweren, etwa durch Tabuisierung, mangelnde Sensibilität oder unzureichende Schutzsysteme. Gesellschaftliche Aufarbeitung macht sexualisierte Gewalt zum öffentlichen Thema, schafft ein Bewusstsein dafür und erkennt an, dass den Betroffenen Unrecht angetan wurde. Sie trägt dazu bei, dass die Gesellschaft Verantwortung übernimmt und sich für nachhaltigen Kinderschutz einsetzt. Darauf haben Betroffene ein Recht. Aufklärung bezeichnet die gezielte Information und Sensibilisierung über das Ausmaß, die Hintergründe und die Folgen sexualisierter Gewalt. Sie kann sowohl im juristisch-kriminologischen Sinne als Ermittlung und Aufdeckung von Straftaten und Netzwerken verstanden werden, als auch im weiteren Sinn als öffentliche Bildungsarbeit, die zur Prävention beiträgt und Betroffenen zeigt, wo sie Unterstützung bekommen. Aufklärung ist ein zentraler Bestandteil jeder Form von Aufarbeitung, da sie Wissen, Verständnis und einen offenen Diskurs über Missstände fördert. Sie holt individuelle Erfahrung aus der Isolierung. Diese fünf Ebenen sind eng miteinander verbunden und bedingen sich gegenseitig. Ohne gesellschaftliche und institutionelle Aufarbeitung bleibt individuelle Bewältigung oft unvollständig. Studien und öffentliche Aufklärung schaffen die Basis für Veränderungen auf allen Ebenen. Zentral ist dabei folgender Aspekt: Eine wissenschaftliche Studie oder ein rechtliches Gutachten sind nur ein Teil eines Aufarbeitungsprozesses, weil sie in erster Linie der Analyse und Bestandsaufnahme dienen, jedoch noch keine konkreten Konsequenzen für die betroffenen Personen oder die Institution selbst nach sich ziehen. Dieser nächste Schritt liegt in der Verantwortung der Institutionen, ihrer VerantwortungsträgerInnen und Mitarbeitenden. Sie stoßen einen Reflexionsprozess in die Institution hinein an. An ihnen liegt es, das erlittene Unrecht anzuerkennen, Betroffene zu unterstützen und an der Aufarbeitung gleichrangig zu beteiligen. Sie müssen dafür sorgen, dass Strukturen verändert und Präventionsmaßnahmen entwickelt und implementiert werden. Siehe hierzu Kapitel 3. 1.2 Anstoß und Beweggründe. 1.2.1 Initiative durch Betroffene. Oft sind es Betroffene, die einen Aufarbeitungsprozess anstoßen wollen, da sie in einer Institution Gewalt und Unrecht erfahren haben. Ihre Initiative ist häufig mit großen persönlichen Hürden verbunden: Scham, Angst vor Stigmatisierung oder Zweifel an ihrem Berichten können dazu führen, dass sie lange zögern, sich zu äußern. Hinzu kommt, dass Betroffene zu Beginn von Aufarbeitung meist in der Vereinzelung sind. Vereinzelung meint, dass Betroffene sich zunächst als Einzelne verletzt sehen und nicht wissen, dass es andere Betroffene gibt oder an wen sie sich wenden können. Erst Aufklärungskampagnen, Informationen über Rechte und Anlaufstellen sowie die Sichtbarkeit anderer Betroffener wecken den Mut, sich zu organisieren oder Forderungen zu stellen. Betroffene können Aufarbeitung als Einzelperson oder Gruppen anstoßen. Dabei hat die Präsenz und Mitwirkung mehrerer Betroffener einen großen Vorteil. Sie verhindert, dass eine Institution die Deutungshoheit über das Geschehen beanspruchen und den Erfolg der Aufarbeitung allein bewerten kann. Um Betroffene dabei zu unterstützen, Aufarbeitung anzustoßen, sollten Institutionen und Gesellschaft niedrigschwellige Unterstützung schaffen. Betroffene können sich zwar direkt an Institutionen oder an staatliche Stellen wenden, die für entsprechende Einrichtungen verantwortlich sind. Jedoch treffen sie oft auf eine Vielzahl von Barrieren: komplizierte Meldewege, unklare Zuständigkeiten oder sie bringen die Angst mit, nicht ernst genommen zu werden. Ein niedrigschwelliger Zugang bedeutet, dass Betroffene ohne bürokratische Hürden, ohne Angst vor negativen Konsequenzen und ohne Vorwissen Hilfe suchen können. Das sind zum Beispiel einfache Kontaktmöglichkeiten zu dafür benannten Personen innerhalb und außerhalb der jeweiligen Institution. Anonyme externe Meldestellen oder unabhängige Betroffenenangebote. Viele Institutionen reagieren abwehrend oder abwartend, wenn sie sich mit Vorwürfen konfrontiert sehen. In solchen Fällen ist öffentlicher Druck oft der einzige Weg, um Bewegung in die Sache zu bringen, etwa durch Medienberichte, Petitionen oder Demonstrationen. Die Öffentlichkeit kann Institutionen dazu bewegen, Verantwortung zu übernehmen und sich mit den Vorwürfen auseinanderzusetzen. Das zeigt, wie wichtig gesellschaftliche Aufmerksamkeit und Solidarität mit Betroffenen sind. Manche Betroffene sind aus psychischen, gesundheitlichen oder anderen Gründen nicht in der Lage, selbst aktiv zu werden. Das gilt besonders für Minderjährige, schwer traumatisierte oder verstorbene Betroffene. Hoch liegen die Hürden auch für Personen in Sammelunterkünften für geflüchtete Menschen, Gefängnissen oder Heimen für Senioren und Seniorinnen, sowie für Menschen mit Behinderung. Hier können Angehörige, Freunde, Freundinnen oder Unterstützer und Unterstützerinnen eine wichtige Rolle spielen, indem sie den Aufarbeitungsprozess stellvertretend anstoßen oder begleiten. 1.2.2 Initiierung durch Institutionen. Die Initiative kann und sollte von der Institution selbst ausgehen. Hier stellt sich die Frage, welche Motivation hinter dem Aufarbeitungsimpuls steht. Eine intrinsische Motivation bedeutet, dass die Institution aus eigener Überzeugung und Verantwortungsgefühl handelt, weil sie Unrecht anerkennt und aufarbeiten will. Eine extrinsische Motivation liegt vor, wenn der Anstoß von außen kommt, etwa durch Medien, Politik, gesellschaftlichen oder verbandsinternen Druck. Manchmal gibt es auch Vorgaben oder Empfehlungen von Dachverbänden, Kirchen, staatlichen Stellen oder anderen übergeordneten Organisationen. Einerseits kann sich die Motivation auf den Aufarbeitungsprozess auswirken. Aufarbeitung aus Zwang kann schneller in die Suche nach einfachen Lösungen münden, statt grundlegende Veränderungen anzustoßen. Einfache Lösungen, das sind oft jene, welche die institutionellen Strukturen unberührt lassen. Andererseits darf ein Aufarbeitungsprozess eben nicht von der Motivation abhängen, sondern soll sich an Standards orientieren, deren Einhaltung transparent überprüfbar ist. Eine Institution sollte Aufarbeitung als festen Bestandteil und als Qualitätsmerkmal begreifen. Sie bietet die Chance, ihre Struktur und Organisationskultur zu verbessern und das Vertrauen der Öffentlichkeit zurückzugewinnen. Vor allem aber würdigt eine Institution damit die enormen Leistungen Betroffener, die oft jahrelang beharrlich und gegen massive Widerstände Aufarbeitung eingefordert haben, und übernimmt die Verantwortung, die ihre ist. Bei all dem sind Institutionen in sich jedoch keine homogenen Blöcke. Innerhalb jeder Organisation gibt es Mitarbeitende mit sehr unterschiedlichen Motivlagen gegenüber einem Aufarbeitungsprozess. Möglicherweise auch Betroffene sexualisierte Gewalt in derselben Einrichtung oder einem anderen Umfeld. Einige Kontexte sexualisierter Gewalt sind institutionsübergreifend, etwa pädokriminelle Netzwerke oder soziale Bewegungen. Für eine Aufarbeitung in einem solchen Setting können Projektgruppen eingerichtet werden, in denen unter anderem Betroffene aus unterschiedlichen Kontexten mitarbeiten. 1.3 Betroffene benennen und beteiligen. Egal, wer den Prozess der Aufarbeitung anstößt, eine umfassende und diverse Betroffenenbeteiligung ist eine Grundvoraussetzung. Diese Beteiligung ist von Anfang an erforderlich, auch bei allen Vorüberlegungen. Beteiligung bedeutet nicht nur Anhörung, sondern echte und gleichrangige Mitbestimmung. Ein betroffenenorientierter Ansatz diskreditiert Betroffene nicht als Problemfälle, sondern respektiert ihre Expertise, ihr Erfahrungswissen und ihre Glaubwürdigkeit. Ihre Perspektiven sind zentral für die Aufarbeitung. Andernfalls besteht die Gefahr, dass der Prozess an ihren Bedürfnissen vorbeigeht oder sogar retraumatisierend wirkt. Um Beteiligung gut zu gestalten, kann eine Projektgruppe sinnvoll sein, in der unterschiedliche Perspektiven und Kompetenzen zusammenkommen. Dazu gehören sollten institutionelle VertreterInnen, Betroffene sowie eine Projektbegleitung von ForscherInnen und SupervisorInnen, MediatorInnen. Forschende können für wissenschaftliche Begleitung sorgen. Supervision und Mediation helfen, Konflikte zu bearbeiten und einen geschützten Rahmen zu schaffen. Eine Herausforderung kann es sein, Betroffene zu benennen, die sich an der Konzeption bzw. später an der Aufarbeitung beteiligen. Die Glaubwürdigkeit des Prozesses steht und fällt mit der Frage, ob Bewertungen und Auswahl offen, transparent und nachvollziehbar sind und wer die Entscheidung fällt. Klar ist, sie liegt bei den Betroffenen und nicht bei der Institution, da sonst gegebenenfalls dadurch besonders kämpferische, kritische oder als unbequem wahrgenommene Betroffene ausgeschlossen werden. Fragen, die vor dem konkreten Aufarbeitungsprozess gemeinsam zu klären sind. Welche Motivation haben Betroffene, sich am Aufarbeitungsprozess zu beteiligen? Siehe Starthilfe für Betroffene im Anhang. Welche Motivation veranlasst eine Institution zur Aufarbeitung? Werden direkt in der Institution Betroffene aus anderen Kontexten und oder Co-Betroffene, zum Beispiel unterstützende Angehörige, beteiligt? Wer entscheidet über die Auswahl der zu Beteiligenden? 2. Start und Grundlagen der Aufarbeitung. Institutionelle Aufarbeitung von Gewalterfahrungen ist grundsätzlich ein langfristig angelegter, mehrjähriger Prozess. Er ist davon geprägt, dass die Beteiligten sehr unterschiedliche Ausgangserfahrungen mitbringen. Viele Betroffene sexualisierter Gewalt setzen sich meist seit Jahren oder Jahrzehnten mit der ihnen widerfahrenen Gewalt auseinander. Für Institutionsmitarbeitende ist diese Auseinandersetzung weniger intensiv und in Menschenfällen völlig neu. Dies führt dazu, dass innerhalb der Aufarbeitung parallel unterschiedliche Prozesse stattfinden bzw. Entwicklungen bei verschiedenen Beteiligten zeitversetzt verlaufen. Dies kann zur Überforderung, Frust und Enttäuschung bei allen Beteiligten führen. Die im Folgenden skizzierten Schritte helfen, diese Momente zu entschärfen. Standards schützen zudem vor Willkür und setzen einen Rahmen, an dem sich alle orientieren können. 2.1 Fortbildungen, Fachwissen und Fehlerkultur. Behörden, Kirchen, Dachverbände, Gewerkschaften und andere Organisationen sollten Wissensvermittlung zum Thema sexualisierte Gewalt anbieten, und zwar unabhängig von einzelnen Aufarbeitungsfällen. So entwickeln sie eine interne Kultur, in der sexualisierte Gewalt auch in den eigenen Reihen für möglich gehalten und zur Sprache gebracht werden kann. Indem sie anerkennen, dass sexualisierte Gewalt in der eigenen Institution denkbar ist, verhindern sie Schuldzuweisungen und fördern eine offene, selbstkritische Atmosphäre. Viele Mitarbeitende haben zudem keine oder wenig Erfahrungen im Kontext mit Betroffenen von Gewalt oder Missbrauch. Sie können durch unbedachte Äußerungen oder Verfahrensfehler Betroffene erneut schädigen und dadurch auch der eigenen Institution schaden. Weiterbildungen und Supervision bauen Unsicherheiten ab, vermitteln Wissen und fördern eine sensible Haltung. Wichtig ist, dass auch Institutionsleitungen teilnehmen, weil sie stellvertretend für die Haltung und die Kultur der Organisation stehen. Fortgebildete Personen sollten wissen, wie Retraumatisierung und Reviktimisierung vermieden werden können, etwa durch betroffenensensible Sprache, transparente Abläufe und den Verzicht auf suggestive Fragen. Mitarbeitende sollten Strukturen und Muster kennen, die Gewalt ermöglichen und begünstigen, sowie Strategien, die zur Vertuschung und Veränderung oder Verharmlosung führen. Fachwissen allein schützt jedoch nicht vor Fehlern. Es ist entscheidend, eine klare Haltung zu entwickeln, denn die Haltung bestimmt maßgeblich, wie Wissen angewendet und wie mit Unsicherheiten, Widerständen oder unterschiedlichen Perspektiven umgegangen wird. Eine reflektierte und offene Haltung ermöglicht, empathisch zuzuhören, Verantwortung zu übernehmen und auch kritische Themen sensibel zu adressieren. Sie schafft Vertrauen und bietet die Grundlage für einen respektvollen und konstruktiven Dialog, der für eine gelingende Aufarbeitung unerlässlich ist. Zur Haltung gehört auch eine Fehlerkultur. Das bedeutet anzuerkennen, dass allen Menschen nicht nur im Aufarbeitungsprozess Fehler unterlaufen können, willkürlich oder unwillkürlich. Diese sollten offen und konstruktiv angesprochen und als eine Möglichkeit gesehen werden, dass alle Beteiligten daraus lernen. Weiterbildungen sind immer extern zu beauftragen. Sie sollten unterschiedliche Kontexte adressieren, in denen sexualisierte Gewalt ausgeübt wird, auch die der rituellen und oder organisierten sexualisierten Gewalt. Es ist sinnvoll, als Referenten und Referentinnen in Fortbildungen auch Betroffene einzubinden. Dabei soll ihren Supervision zur Verfügung stehen. Elementar ist, dass die dafür ausgewählten Betroffenen von der Institution unabhängig sind. Das gewährleistet, dass ihre Einschätzungen nicht von institutionellen, persönlichen oder wirtschaftlichen Interessen beeinflusst werden. Die Unabhängigkeit schafft zudem Vertrauen in die vermittelten Inhalte und stärkt die Glaubwürdigkeit des gesamten Fortbildungsprozesses. 2.2 Vereinbarungen festhalten. Zu Beginn des Prozesses verständigen sich Institution und Betroffene gemeinsam über Ziele und Inhalte der Aufarbeitung. Dieses Verständnis halten die beteiligten AkteurInnen in klaren Vereinbarungen fest. Dabei sollen sie sowohl gemeinsame Zielsetzungen als auch voneinander abweichende Perspektiven offen benennen und dokumentieren. Gerade in der Aufarbeitung treffen oft sehr unterschiedliche Erwartungen, Erfahrungen und Interessen aufeinander. Wenn diese nicht von Anfang an offen angesprochen und festgehalten werden, drohen Missverständnisse, Enttäuschungen oder sogar das Scheitern des Prozesses. Als Teil einer solchen Verständigung ist daher angezeigt, zentrale Begriffe und deren Bedeutung zu klären. In der Vereinbarung sollten ebenfalls die Vertraulichkeit und Verschwiegenheit über bestimmte Inhalte des Prozesses verbindlich geregelt sein. Eine schriftliche Festlegung dieser Vereinbarungen, einschließlich der angestrebten Ergebnisse, sorgt für Verbindlichkeit und Transparenz. Eine gemeinsam ausgearbeitete und tragfähige schriftliche Vereinbarung ermöglicht, mit unterschiedlichen Erwartungen und gegebenenfalls notwendigen Anpassungen konstruktiv umzugehen. Sie schafft eine gemeinsame Grundlage, auf die sich alle Beteiligten immer wieder beziehen können, etwa bei Konflikten oder Unsicherheiten. Teil der gemeinsamen Vereinbarung kann ein Krisenkommunikationsplan sein, der skizziert, wie im Fall von Konflikten oder öffentlichen Debatten kommuniziert wird, wer Ansprechpartner ist und wie Transparenz und der Schutz der Beteiligten gewährleistet werden. Das gibt Betroffenen, den Mitarbeitenden und der Institution Sicherheit. Dabei ist ebenso wichtig festzulegen, wer kontrolliert und einfordert, dass der Plan eingehalten wird. In diesem Zusammenhang sollte auch das Beschwerdemanagement für den Aufarbeitungsprozess etabliert werden, damit klar ist, wie mit Verstößen gegen Absprachen umgegangen wird. Hier ist eine unabhängige Beschwerdestelle mit neutralen AnsprechpartnerInnen ratsam, die nicht Teil der Institution sind. Kleinere Organisationen können gegebenenfalls auf bestehende Strukturen zurückgreifen und etwa Absprachen mit lokalen Fachberatungsstellen treffen. Weiterhin ist eine klare Verständigung darüber essentiell, wie mit der möglichen Diskontinuität der Mitarbeit von Beteiligten umgegangen wird. So können sich beispielsweise Betroffene aus dem Prozess zurückziehen oder neue hinzukommen. Auch in der Institution kann es personelle Wechsel geben, welche die Aufarbeitung tangieren. Sie müssen frühzeitig und sensibel kommuniziert und gehandhabt werden. So ist darauf zu achten, dass Wissen strukturiert gesichert wird und es eine gute Prozessdokumentation gibt, damit Betroffene auch bei wechselnden AnsprechpartnerInnen ihre Geschichte nicht wiederholt schildern müssen oder Informationen verloren gehen. Fragen, die vor dem konkreten Aufarbeitungsprozess gemeinsam zu klären sind. Wie lässt sich gegenseitiges Vertrauen aufbauen, damit sich Beteiligte auf einen Aufarbeitungsprozess einlassen? Welches Maß an Misstrauen und/oder Vorsicht ist aushaltbar und Teil eines Prozesses? Welche Begriffe sind für den Aufarbeitungsprozess gemeinsam zu klären, beispielsweise Täterorganisation, Betroffenenbeteiligung, Partizipation, Machtungleichgewicht, Gleichrangigkeit, Anerkennung, Deutungshoheit, Fehlerkultur, Unabhängigkeit, Transparenz, Vertuschung, Verharmlosung. Wie wird im Laufe des Prozesses mit Meinungsverschiedenheiten und Konflikten umgegangen? 2.3 Unabhängige Prozessbegleitung. Zentraler Baustein eines gelingenden Aufarbeitungsprozesses ist eine unabhängige Prozessbegleitung. Gemeint sind damit externe Fachpersonen oder Organisationen, die in keinerlei Weise von der Institution abhängig sind. So zum Beispiel fachlich qualifizierte externe ExpertInnen aus dem Bereich Mediation oder Supervision, unabhängige Aufarbeitende oder Aufarbeitungskommissionen sowie Mitarbeitende von Anwaltskanzleien. Sie sollen Qualität, Glaubwürdigkeit und Transparenz sicherstellen und das Vertrauen aller Beteiligten in das Verfahren stärken, insbesondere das der Betroffenen. Das ist umso wichtiger, wenn sich wenige oder nur einzeln oder nur eine einzige betroffene Person meldet. Unabhängige ProzessbegleiterInnen moderieren, beraten und unterstützen. Sie sorgen für ein transparentes und traumasensibles Vorgehen. Sie achten darauf, dass Vereinbarungen und Rahmenbedingungen eingehalten werden, und sie vermitteln bei Konflikten. Sie sind AnsprechpartnerInnen für alle Beteiligten, insbesondere für Betroffene. Sie tragen dazu bei, Machtungleichgewichte auszugleichen. Unabhängigkeit in diesem Zusammenhang bedeutet, dass die Prozessbegleitung weder institutionell noch persönlich mit der betreffenden Organisation verflochten ist. Sie darf keine eigenen Interessen an den Ergebnissen des Prozesses haben und steht außerhalb der Macht- und Entscheidungsstrukturen der Institution. Die Unabhängigkeit ist gewährleistet, wenn die Prozessbegleitenden keinerlei frühere oder aktuelle Bindungen, Abhängigkeiten oder Loyalitäten zur Institution oder zu deren Leitungspersonal haben. Auch dürfen sie nicht in die institutionellen Entscheidungswege eingebunden sein oder von deren Ergebnissen profitieren. In der Praxis wird die Prozessbegleitung meist von der Institution beauftragt und finanziert, die den Aufarbeitungsprozess umsetzt. Dies ist notwendig, um die Kosten nicht auf die Betroffenen abzuwälzen und den Zugang zu professioneller Begleitung zu ermöglichen. Um die Unabhängigkeit dennoch zu sichern, empfiehlt sich ein ausreichend bemessenes, selbstverwaltetes Budget und ein transparentes Auswahlverfahren, das idealerweise unter Mitwirkung von betroffenen Vertretungen und gegebenenfalls externen Fachstellen erfolgt. Unabhängigkeit braucht klare Strukturen und Standards. Dazu zählen: ein transparentes, partizipatives Auswahlverfahren für die Prozessbegleitung. Offenlegung möglicher Interessenkonflikte. Vertragsbedingungen, die die Unabhängigkeit und Weisungsfreiheit der Prozessbegleitenden garantieren. Die Möglichkeit, die Prozessbegleitung bei nachgewiesener Befangenheit oder Verstrickung auszutauschen. Regelmäßige Evaluation und Rückkopplung mit betroffenen und externen Fachstellen. Fragen, die vor dem konkreten Aufarbeitungsprozess gemeinsam zu klären sind. Welche Qualifikation im Themenfeld sexualisierte Gewalt muss eine externe Prozessbegleitung haben, um den Aufarbeitungsprozess kompetent begleiten zu können? Was bedeutet Unabhängigkeit genau in dem spezifischen institutionellen Kontext? 2.4 Rahmenbedingungen, Ressourcen und Zeitplan. Von Beginn eines Aufarbeitungsprozesses an müssen Rahmenbedingungen und Ressourcen für die Mitwirkung von Betroffenen feststehen. Diese Transparenz ist wichtig, damit alle Beteiligten wissen, worauf sie sich einlassen und welche Unterstützung sie erwarten können. Siehe auch Kapitel 2 2. Dazu gehören unter anderem Informationen zum verfügbaren Budget, Aufwandsentschädigungen, Übernahme von Fahrt- und Übernachtungskosten, geeignete Räumlichkeiten, Details siehe Kapitel 2.1, Zeitplan, technische Ausstattung. Aufwandsentschädigungen, Kostenerstattungen und die Bereitstellung nötiger technischer Ausstattung sind ein Zeichen der Wertschätzung für Betroffene. Sie sollten verhindern, dass finanzielle und technische Barrieren ihre Mitwirkung erschweren. Finanzielle Hürden entstehen etwa durch Fahrtkosten, Übernachtungskosten oder den Ausfall von Arbeitszeit. Übernimmt eine Institution diese Kosten nicht, schließt sie möglicherweise Betroffene mit geringem oder ohne eigenes Einkommen aus. Deshalb ist es so wichtig, dass sie sämtliche anfallenden Auslagen vollständig und unkompliziert erstattet. Auch technische Barrieren wie fehlender Zugang zu digitalen Endgeräten, stabilen Internet oder geeignete Software können die Teilnahme an Sitzungen und Abstimmungsprozessen verhindern, insbesondere wenn Treffen hybrid oder digital stattfinden. Darum sollten Institutionen auch Geräte, technische Unterstützung und gegebenenfalls Qualifizierungsmaßnahmen bereitstellen, ebenso wie barrierearme Kommunikationsplattformen. Darüber hinaus sind traumasensible Angebote unerlässlich, etwa bedarfsgerechte Supervision oder Mediation. Sie helfen, Belastungen zu verarbeiten und Überforderungen vorzubeugen. Institutionen können Betroffene auch eine eigenständige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und sichere Vernetzungsformate ermöglichen. Siehe hierzu Kapitel 2. Ebenso sollten Sie Informationen zu regionalen, unabhängigen Unterstützungsangeboten, zum Beispiel spezialisierte Fachberatungsstellen, bereithalten und Betroffene über diese informieren. Generell sind in einem Aufarbeitungsprozess Fortbildungen für alle Beteiligten wünschenswert, die ihnen helfen, Strategien zu entwickeln, um gut mit Belastungen umzugehen und ihre Selbstfürsorge zu stärken. Die Beteiligten am Aufarbeitungsprozess legen auch die zeitliche Planung gemeinsam fest. Zum Beispiel, welche Zwischenziele im Aufarbeitungsprozess zu welchem Zeitpunkt erreicht sein sollen und wann welche Zwischenergebnisse veröffentlicht werden. Die Zeitplanung muss Verlässlichkeit bieten, aber gleichzeitig flexibel genug sein, um auf sich verändernde Umstände reagieren zu können. Dies können wichtige Diskussionen sein, die erst im Prozess entstehen. Hinzukommende oder ausscheidende Personen oder ähnliches. Etwaige Korrekturen am Zeitplan müssen frühzeitig kommuniziert und von allen Beteiligten gemeinsam entschieden werden. InstitutionsvertreterInnen und externe AufarbeiterInnen dürfen Betroffene nicht unter Druck setzen, einen bestimmten Zeitplan einzuhalten. Es ist ratsam, dass die Institution eine zentrale Ansprechperson benennt, die den Aufarbeitungsprozess begleitet und für Rückfragen von Betroffenen und Dritten zuständig ist, um eine gewisse Kontinuität und Stabilität zu gewährleisten. Als Beitrag zur Transparenz sollten die Namen der an einem Aufarbeitungsprozess beteiligten Personen öffentlich bekannt sein, auch damit sie direkt angesprochen werden können. Konkret die Namen von InstitutionsmitarbeiterInnen und eventuell beauftragten WissenschaftlerInnen, BeraterInnen oder Rechtsanwältinnen und Rechtsanwältinnen, nicht jedoch die der Betroffenen. Namensnennungen sind mit den Beteiligten abzustimmen. Gleichzeitig müssen Fragen des Machtgefälles und der Deutungshoheit offen benannt und beantwortet werden. Fragen, die vor dem konkreten Aufarbeitungsprozess gemeinsam zu klären sind. Wer entscheidet was, wann und warum? Wer bestimmt Beginn und Ende des Prozesses? Wie wird mit Änderungen oder auch bewussten Verzögerungen im Zeitplan umgegangen? Erhalten Betroffene ein Vetorecht? Wie müsste ein Vetorecht ausgestattet sein, dass es Mitsprache ermöglicht, aber nicht den gesamten Prozess blockiert? 2.6 Kommunikation und Transparenz. Eine gute Kommunikation innerhalb des Prozesses ist ein zentraler Gelingfaktor. Sie basiert auf sensibler Sprache, gegenseitigem Respekt und Geduld. Hilfreich sind etwa Vereinbarungen wie Rahmen und Regeln für einen wertschätzenden und respektvollen Umgang im Dialogprozess, die sich zum Beispiel im Anhang finden. Kommunikation muss sowohl frühe Kindheitsverletzungen als auch deren langfristige Folgen einbeziehen. Institutionsmitarbeitende sollten so fortgebildet werden, dass sie eine Sprache verwenden, die Betroffene nicht stigmatisiert oder diskriminiert. Gemeinsam sollen sie eine Kultur der Achtsamkeit entwickeln. Zur Kommunikation gehört auch, dass die Verantwortlichen innerhalb der Institutionen klarstellen, dass Aufarbeitung ein relevanter und wertvoller Prozess ist. Wenn Personen auf Leitungsebene sich dazu deutlich positionieren, geben sie Mitarbeitenden Orientierung. Das baut Unsicherheiten und Ängste ab und fördert eine offene Fehlerkultur. Die am Aufarbeitungsprozess Beteiligten sollen die Motivation, das Vorgehen und die Inhalte offen und transparent klären und idealerweise schriftlich festhalten. Transparenz heißt, dass alle Schritte nachvollziehbar sind, Entscheidungen begründet werden und Ergebnisse zugänglich sind. Schriftliche Dokumentationen schaffen Verbindlichkeit und verhindern, dass wichtige Aspekte verloren gehen oder später von Einzelnen bestritten werden. 2.7 Abbau von Barrieren und Inklusion. Barrieren wie finanzielle, sprachliche, technische oder bauliche Hürden stellen für viele Betroffene eine reale und oft unterschätzte Zugangsbeschränkung zur aktiven Teilhabe an Aufarbeitungsprozessen dar. Der Abbau dieser Barrieren ist keine freiwillige Zusatzleistung, sondern eine grundlegende Voraussetzung für echte Beteiligung und Gleichberechtigung. Betroffene mit körperlichen Beeinträchtigungen können an Räumlichkeiten und Kommunikationsmitteln scheitern, die nicht barrierefrei sind. Auf finanzielle Bedarfe und Hürden digitaler Technik wurde bereits in Kapitel 1.2.4 eingegangen. Sprachliche Barrieren entstehen, wenn Betroffene nicht über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen, eine sprachliche Beeinträchtigung vorliegt oder andere Beteiligte eine Fachsprache benutzen, die schwer verständlich ist. Hier sind professionelle DolmetscherInnen und eine klare, verständliche Sprache notwendig, um allen eine gleichberechtigte Mitwirkung zu ermöglichen. Fragen, die vor dem konkreten Aufarbeitungsprozess gemeinsam zu klären sind. Welche betroffenen Gruppen sollen in die Aufarbeitung einbezogen werden, die bisher nicht repräsentiert sind? Wie kann eine Einbeziehung realisiert werden und wer vermittelt sie gegebenenfalls? Welche konkreten Barrieren müssen abgebaut werden? 2.8 Konfliktmanagement. Ein respektvoller Umgang unter Betroffenen ist grundlegend. In heterogenen Gruppen sind Konflikte unvermeidbar. Die Beteiligten müssen aber unterschiedliche Erfahrungen und Sichtweisen anerkennen und aushalten. Gleichzeitig können diese konstruktiv genutzt werden, wenn es professionelle Begleitung gibt. Dafür sollten feste Strukturen geschaffen werden. Regelmäßige Supervision, psychologische Unterstützung, Mediation sowie externe Anlaufstellen für Beratung, Beschwerden und Krisenintervention. Traumasensible Begleitung ist ein Handlungsgrundsatz. Sie beugt Retraumatisierung vor und fördert ein wertschätzendes Miteinander. Auch zwischen Institutionsmitarbeitenden können Konflikte entstehen oder sie können in Loyalitätskonflikte geraten, wenn sie zwischen institutionellen Interessen und den Bedürfnissen der Betroffenen stehen. Dadurch können sie Betroffene verletzen oder den Aufarbeitungsprozess behindern. Mitarbeitende sollten daher zu Methoden der Konfliktlösung und des konstruktiven Umgangs mit Spannungen geschult werden. Dazu gehört, Konflikte frühzeitig zu erkennen, offen anzusprechen und gegebenenfalls externe Mediation oder Supervision einzubeziehen. Supervisionen können ebenfalls helfen, mögliche Rollenkonflikte, Loyalitätsfragen und eigene Verstrickungen zu reflektieren. Mitarbeitende wie Leitende sind gefordert, sich bewusst mit ihren Haltungen, Vorurteilen und möglichen Interessenskonflikten auseinanderzusetzen. Sie müssen sich zu Beginn der Aufarbeitung über ihre Rolle klar werden und ihre Grenzen und Verantwortlichkeiten erkennen. Dabei kann es nicht darum gehen, Konflikte gänzlich zu vermeiden. Vielmehr soll ein sensibler und zugleich souveräner Umgang mit ihnen ermöglicht werden. Ziel ist, eine Kultur der Offenheit und gegenseitiger Wertschätzung zu fördern, in der Fehler und Unsicherheiten thematisiert werden dürfen. 2.9 Nachhaltigkeit und Kontinuität. Ein zentrales Ziel ist, Strukturen zu schaffen, die unabhängig von einzelnen Personen funktionieren. Nur so kann gewährleistet werden, dass ein Aufarbeitungsprozess auch bei Personalwechseln oder organisatorischen Veränderungen kontinuierlich und verlässlich fortgeführt wird. Das gibt Betroffenen die Sicherheit, dass ihre Anliegen nicht verloren gehen und sie auf die Verlässlichkeit der Institution vertrauen können. Um Aufarbeitung institutionell zu verankern, sollte der Wille zur Aufarbeitung im Leitbild, in der Satzung, Ordnung oder Organisationsverfügung der Institution festgeschrieben werden. Das zeigt, dass die Aufarbeitung Teil der Identität der Institution ist. 2.10 Rechtliche Grundlagen und Datenschutz. Artikel 1 des Grundgesetzes stellt die Unantastbarkeit der Menschenwürde in den Mittelpunkt staatlichen Handelns. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie ist zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Daraus ergibt sich für alle Institutionen eine grundlegende Pflicht, Verantwortung für Aufarbeitungsprozesse zu übernehmen. Das am 1.7.2025 in Kraft getretene sogenannte UBSKM-Gesetz, Gesetz zur Stärkung der Strukturen gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen, unterstützt diese verfassungsrechtliche Verpflichtung und fördert Strukturen der Verantwortungsübernahme. Die rechtlichen Rahmenbedingungen eines Aufarbeitungsprozesses müssen von Beginn an klar und verbindlich geregelt sein, um die Rechte der Betroffenen zu schützen und die Integrität des Prozesses zu gewährleisten. Dazu zählen insbesondere das Recht auf Information, Beteiligung, Akteneinsicht, Datenschutz, Beschwerde und gegebenenfalls rechtliche Unterstützung. Diese Rechte sollten schriftlich festgehalten und allen Beteiligten kommuniziert werden, um Verbindlichkeit zu schaffen und Machtasymmetrien abzubauen. Meist haben Institutionen personelle, fachliche und finanzielle Ressourcen, die Betroffenen nicht zur Verfügung stehen. Es empfiehlt sich, eine unabhängige Ansprech- oder Ombudsstelle einzurichten oder zu nutzen, an die sich Betroffene wenden können, wenn gegen ihre Rechte verstoßen wird. Auch die Frage, wie mit der Namensnennung von TäterInnen umgegangen wird, etwa in einem Bericht oder bei Presseerklärungen, muss rechtlich klar geregelt sein. Hier müssen das Aufarbeitungsinteresse und Persönlichkeitsrechte abgewogen werden. Zentral sind ebenfalls die datenschutzkonforme Erhebung und die sichere Speicherung personenbezogener Informationen. Das bedeutet, dass alle Daten, die im Rahmen des Prozesses erhoben werden, etwa Aussagen von Betroffenen, personenbezogene Akten oder Informationen zu mutmaßlichen TäterInnen, ausschließlich auf rechtmäßige, transparente und zweckgebundene Weise verarbeitet werden dürfen. Dabei sind die Grundsätze der Datenschutzgrundverordnung, DSGVO, zu beachten. Daten dürfen nur für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke genutzt werden und müssen angemessen und auf das notwendige Maß beschränkt sein. Datenminimierung. Sie sind durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor unbefugten Zugriff, Verlust oder Missbrauch zu schützen. Die Verarbeitung muss nachvollziehbar dokumentiert werden. Betroffene sind über Art, Umfang und Zweck der Datenerhebung sowie über ihre Rechte umfassend zu informieren. Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist der Zugang zu institutionellen Archiven. Betroffene haben ein berechtigtes Interesse daran, Einsicht in sie betreffende Akten und Dokumente zu erhalten, um ihr eigenes Erleben nachvollziehen und aufarbeiten zu können. Institutionen müssen daher transparente und barrierearme Wege schaffen, wie Betroffene oder ihre VertreterInnen Zugang zu relevanten Unterlagen erhalten können. Gleichzeitig sind die Persönlichkeitsrechte Dritter zu berücksichtigen, etwa von Beschuldigten, Co-Betroffenen oder weiteren Betroffenen. Empfehlungen wie die des Europarats aus dem Jahr 2000 betonen, dass Archive für die Aufarbeitung und die demokratische Transparenz zentral sind und der Zugang nicht unnötig erschwert werden darf. Die rechtlichen Grundlagen eines Aufarbeitungsprozesses, zum Beispiel die DSGVO, müssen in die Fortbildungen für Institutionsmitarbeitende aufgenommen werden. Diese müssen beispielsweise wissen, wie sie personenbezogene Daten von Betroffenen sicher und vertraulich behandeln, beziehungsweise wer sie entsprechend berät. Das umfasst sowohl die technische Absicherung als auch organisatorische Abläufe, Informationen und Dokumentationen müssen verwaltet werden, dass sie bei Personalwechsel nicht verloren gehen, aber auch nicht unbedingt einsehbar sind. Für Betroffene ist es essentiell, dass sie ihre Aussagen und Mitteilungen nicht mehrfach wiederholen müssen und ihre Daten jederzeit geschützt bleiben. Auch regelmäßige Datenschutzfortbildungen stärken das Bewusstsein für die Verantwortung und helfen, Fehler zu vermeiden.